Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
In unserer heutigen Sendung geht es um ein Wort oder ein Thema, das wir sehr häufig hören und auch benutzen. Unser Geist oder das Geistige. Doch was verstehen wir eigentlich darunter und was bringt uns der geistige Anteil im Leben? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Time of Change TV. Herzlichen Dank, lieber Dr. Michael Treiner, dass du wieder da bist.
Ja, schön, Tobias. Freue mich auch, hier zu sein.
Vielen Dank. Und bei dem spannenden Thema ist mir gleich die Spucke weggeblieben, gell?
Ja, da müssen wir aufpassen, ne?
Ja, ich hoffe, dass es nicht zu trocken wird.
Gut.
Wir starten ja hier eine Reihe über die Erfindung der Trivolution von Michael. Und dazu haben wir in anderen Interviews schon gesehen, dass es ein Körper-Ich gibt, ein Seelen-Ich. Und in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit dem Geist-Ich. Was ist denn überhaupt der Geist? Was können wir uns darunter vorstellen? Und vor allen Dingen, warum ist es so empfehlenswert, diese drei Komponente jetzt in eine Einheit zu bringen? Deine sogenannte Trivolution. Gib uns doch nochmal einen kurzen Abholer, was deine Erfindung der Trivolution ist.
Das kann ich gerne machen. Ich bin ein Therapeut. Ich arbeite mit dem Muskeltest der Kinesiologen und habe eine eigene Methode entwickelt, wie man ins Unbewusste der Menschen reinkommt. Und wie man dort, ich sage jetzt mal, ein bisschen Ordnung macht in diesem Unbewussten und rausfindet, warum werden Menschen krank, warum sind Menschen unglücklich. Und oftmals hat das eben mit unserem Unbewussten was zu tun. Und dieses Unbewusste des Menschen, das gliedert sich in drei Teile, hinlänglich bekannt, Körper, Seele und Geist. Und ich habe dann lange versucht, bei den Klienten, die zu mir kommen, die Defekte beim Seelen-Ich aufzuräumen, die Defekte beim Körper-Ich aufzuräumen und dann vermehrt dann auch erst später aber die Defekte beim Geist-Ich aufzuräumen. Viele Menschen haben bei uns beim Geist-Ich gar nicht so viele Störungen. Deshalb habe ich das nicht so oft in der Praxis gehabt und weiß leider dementsprechend auch nicht so wahnsinnig viel über das Geist-Ich, weil das in meinen praktischen Erfahrungen in der Praxis nicht so häufig auftaucht. Und dann habe ich bei diesen Menschen versucht, immer diese drei Teile, Körper, Seele und Geist, wieder auf Vordermann zu bringen, frisch zu streichen, Beulen auszukorrigieren und so. Und dann habe ich dann gemerkt, dass bei Leuten, bei denen das irgendwie soweit gut ist, diese drei Teile, kommt dann oft vom Unbewussten der Wunsch an mich als Therapeuten, bei meinen Klienten zu schauen, dass Körper, Seele und Geist in Harmonie miteinander wie aktiviert werden. Also dass dann diese drei Teile wie drei Räder bei einem Fahrzeug richtig ins Rollen kommen und dass das selbst wiederum diese Harmonie der drei Teile in Bewegung, dass das ein eigener Heilungsschritt ist. So bin ich darauf gekommen und habe das dann dementsprechend Trivolution genannt, weil drei Räder, Körper, Seele, Geist, Tri, und dann die Evolution, die Entwicklung, die spirituelle, die dann in Gang setzt, die Evolution mit der drei, Trivolution. Und das ist etwas, was wir Menschen alle haben. Ich habe das nicht erfunden, sondern ich habe das nur in dem Sinne beobachtet und beschreibe etwas, das wir alle haben. Und das ist auch etwas, was viele Menschen aber nicht kennen und bei sich nicht entwickeln können.
Weil die Konzepte dafür auch fehlen. Wie eingangs gesagt, jeder spricht von Geist und natürlich habe ich ein Denken, aber was so wirklich darunter sich vorzustellen ist, ist manchmal noch sehr unklar.
Das stimmt.
Und in unserem Vorgespräch haben wir Ähnliches festgestellt, gell? Du hast zu mir gesagt, ja, zum Thema Geist-Ich bin ich vielleicht noch gar nicht so in der Materie drin wie zu den anderen zwei Bereichen. Ich habe gesagt, das ist ja toll. Das ist ja mega, dann lass uns eine Diskussion starten. Weil das ist gerade ein Bereich, der mich jetzt sehr interessiert.
Ja.
Fast die letzten 10 Jahre habe ich mich damit auseinandergesetzt, was es denn sein könnte. Versuchen wir doch mal, den Bereich des Geistes jetzt im Vorfeld ein bisschen zu definieren.
Mhm.
Und da würde ich die Regie bitten, auch noch mal kurz das Bild einzuspielen. Wir konzentrieren uns hier auf das Geistige jetzt. Wir sehen schon, Albert Einstein hat also was mit Denken zu tun.
Ja.
Was ist denn das Geistige für dich?
Das Geistige ist, wie wir das schon in anderen Filmen gesagt haben, das Geistige ist einer von 3 Teilen, die unser Leben als Mensch bestimmen. Eines der 3 Räder, die uns ein erfülltes Leben hier als Menschen leben lassen. Und wir hatten ja das im letzten Film die Analogie des Taxis, dass der Mensch wie ein Taxi ist, nämlich er hat einen Körper, das ist das Fahrzeug. In Deutschland, wir sind hier in Deutschland, das ist dann vielleicht der Mercedes oder der Volkswagen, das Taxi. Und mit dem rollen wir eben hier rum, können die Welt entdecken und können unsere Aufgabe unters Volk und auf den Boden bringen. Dann haben wir die Seele, haben wir gesehen, das ist der Fahrgast auf dem Rücksitz des Fahrzeugs, der lässt sich hier auf der Erde rumchauffieren, um sein Leben zu entfalten. Und dann haben wir noch als Drittes das Geistig. Und das Geistig, das ist im Grunde genommen der Verstand und das Wissen. Und dieser Teil, der trennt sich oft ein bisschen ab von den übrigen Teilen, weil das Körperliche ist laut, hat Impulse nach Trieben, will das befriedigen, will mehr besitzen. Ich sage immer, es ist so ein bisschen der aufgeplusterte Affe. Das Seelenich ist eher wie ein Kind, das ist ganz in den Emotionen und lässt sich von Emotionen hinreißen. Es weint sofort, wenn es nicht glücklich ist. Es lacht über alle Backen, wenn es glücklich ist. Und das Geistige ist dagegen etwas wie abgehoben und will nicht zu viel mit den Emotionen zu tun haben, nicht zu viel mit den Instinkten und Trieben, sondern versucht einfach das Wissen, die Prinzipien hinter der Materie zu verstehen. So vielleicht ein bisschen wie der Vater in der Familie, der sich nervt, wenn alle schreien, weil er am Auto sich konzentriert. Muss, mit der Familie nach Italien in die Ferien zu fahren. Ein bisschen so. Also das Geistig ist so wie der wenig emotionale, wenig triebgesteuerte Denker im System, der das Wissen hat, wie die Dinge ungefähr zu funktionieren haben. Und wichtig auch, das Geistig ist der Ursprung unseres Systems. Also man könnte sagen, zuerst ist von diesen 3 Rädern an unserem Fahrzeug, Körper, Seele, Geist, zuerst ist das Rad des Geistigs. Das Rad des Geistigs kann dann beschließen, ich baue mir eine Seele, dann entsteht das 2. Rad. Und wenn dann dieses Geist-Seelen-Kombinationssystem sagt, ich will auf der Erde in 3D inkarnieren, dann holt es sich als 3. einen Körper und das sind dann die 3 Räder. Also kurz und gut, das Geistig ist etwas abstrakt, in den Prinzipien, in den Geometrien, in der Mathematik verhangen und ist aber der Ursprung all unseres Seins.
Ich denke, wir brauchen das Geist-Ich auch dafür, um uns in dieser Welt zurechtzufinden, zu orientieren, zu sehen, einzuordnen, zu verknüpfen mit dem, was wir bereits wissen. Bedeutet, uns hier wirklich Orientierung zu verschaffen. Ist denn das Geist-Ich ein reines Denken? Oder geht es darüber hinaus?
Mhm. Bei uns in der westlichen Gesellschaft wird das Geistig in der Schule vor allem auf das Denken geschult.
Also auf das Logische, Analytische.
Ja, genau. Rechnen, schreiben, vielleicht noch einen Aufsatz schreiben, aber ist schon nicht mehr so wichtig. Und in der Regel ist bei uns das Geistig das, was wir als das Tagesbewusstsein wahrnehmen. Also wenn ich jetzt hier sitze und mich als Michael wahrnehme, wird das hauptsächlich durch das Geistig, durch das bewusste Wahrnehmen und den Willen, den ich habe, gesteuert. Weil zum Geistig gehört das Wahrnehmen, also die Bilder, die Stimmen, einfach die Eindrücke, die auf uns einwirken in einer dreidimensionalen Welt, die nehme ich übers Geistig wahr. Wahrnehmen geht übers Geistig. Und dieses Geistig ist dann in diesem Sinne oftmals der Motor unseres Tagesbewusstseins, aber der könnte natürlich mehr. Wenn das Geistig eine gute Verbindung zur Seele hat, kann es im Grunde genommen das Wissen aus der Seele von vergangenen Leben, vielleicht der Lebensaufgabe, die wir haben, immer wieder hochladen und ins Bewusstsein bringen. Das ist bei den meisten Menschen aber etwas blockiert. Und dann, ganz wichtig, Ein Teil unseres Wissens, den kriegen wir nicht über das Schulwissen, sondern den kriegen wir durch die Inkarnation, durch das höhere Selbst, das uns hier inkarniert, haben wir einen Teil, einen Rucksack an Wissen, den wir gar nicht kennen, weil wir das in der Schule nicht lernen, wie man das aktiviert. Also heißt das, das Geistige ist weit mehr als nur Denken, verstandig. Es kann die Verbindung zur Seele herstellen und es kann zu seinem intuitiven Wissen über das höhere Selbst den Zugang finden. Das kann dann also sein, dass plötzlich jemand ein Wissen hat, das nicht von dieser Erde ist, wie man so schön sagt. Dann sitzt irgendwie der Mozart am Klavier und plötzlich hört er eine Partitur in seinem Kopf und die Finger spielen das automatisch und das ist dann vom geistig inspiriertes, intuitives Wissen und das kommt in unserer Gesellschaft natürlich viel zu kurz.
Oder Nikola Tesla wird in seinen Träumen inspiriert, genau, um Erfindungen zu machen.
Ja.
Also dieses Geist-Ich oder das Denken findet nicht nur in uns, wie vielleicht die Schulmedizin oder die Wissenschaft sagen möchte, im Gehirn statt. In dieser Fleischmasse da oben, oder?
Richtig.
Sondern es geht schon darüber hinaus.
Ja.
Was ist denn mit der Wahrnehmung? Ist das auch geistig oder was ist die Wahrnehmung für dich?
Wenn wir das genauer anschauen, wir sind ja Forscher, wir versuchen diese ganzen Mechaniken, diese Logiken hinter Körper, Seele und Geist, versuchen wir ja zu verstehen. Das ist unsere Challenge, das ist unsere Aufgabe. Wir haben uns das als Aufgabe gesetzt. Und jetzt ist ganz interessant, das Geistig, wenn es als verstandig geprägt wird, wie bei uns im Westen. Bei uns versucht man ja, den Verstand im Geist zu entfalten, die Fantasie, die Kreativität. Das kommt ja bei uns, in der Schweiz jedenfalls ist das so in den Schulen, das kommt nicht besonders zum Vorschein, außer man studiert Musik vielleicht oder gestaltende Kunst oder so, aber es sind ja nur wenige, die das machen. Und jetzt ist interessant, mit dem Verstandig sind gewisse Sinne verbunden, vor allem die 5 uns bekannten Sinne.
Die da wären,
ich sehe, erster Sinn, zweiter Sinn, ich höre, ich rieche, ich schmecke und das 5. ich fühle. Diese 5 Sinne sind ans Verstandig geknüpft.
Was ist mit dem Gleichgewichtssinn?
Der Gleichgewichtssinn, würde ich sagen, der gehört eher zu den Körper-Ich-Einrichtungen, die uns helfen, stabil mit dem Fahrzeug durch die Welt zu fahren.
Also können wir sagen, das Geist-Ich oder das Geistige sind Wahrnehmungen, die uns dazu dienen, ein gewisses Bild oder eine Wahrnehmung im Kopf zu bekommen, was nicht mit unserem physischen Körper zu tun hat oder ihn betrifft.
Genau. Oder höchstens insofern, als dass der Körper über die Augen und über die Finger wahrnehmen kann und das Bild um physische Eigenschaften, taktile Eigenschaften ergänzen kann.
Richtig. Ein interessanter Punkt ist nämlich, wie wir uns Realität oder Wirklichkeit im Kopf gestalten. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, hochakademisch wie du,
ja,
aber ich versuche es in Laiensprache auszudrücken. Mit unseren Augen nehmen wir Impulse wahr. Sie gehen hier durch, zack, sie werden im Gehirn umgewandelt, zu irgendeinem Bild gemacht und plötzlich sehen wir. Dass das aber reine Informationen sind, Lichtwellen, Eindrücke, die vielleicht gar nicht so in dieser Welt aussehen, wie wir sie wahrnehmen, könnte doch so sein und könnte doch sein, dass unser geistiges Denken auch wie eine Maschine ist, die kodiert, die uns in unserer Welt jetzt die Orientierung gibt.
Unbedingt, ja. Das Geistige ist ja beim Taximodell der Fahrer, der weiß, wie man sicher auf den Straßen langkommt. Aber er weiß zum Beispiel nicht, wie es im Wald aussieht, weil da kann er ja nicht hinfahren. Und jetzt ist es schon so, dass das Geistige im Grunde genommen wie weitere Fähigkeiten hätte, Bilder zu komponieren. Also das Geistige ist der Ort, wo die Wahrnehmungen verdichtet zu einem Bild gemacht werden. Und Dinge, an die wir nicht glauben, die schließt der Geist sofort aus. Also Beispiel, das Kind, 2-jährig, sagt der Mutter, Mama, am Küchentisch sitzt noch einer. Mama, das ist der Großpapa. Und dann sagt die Mutter, jetzt hör doch mal auf, der ist gestorben, das ist gar nicht möglich, dass er da ist. Oder das hat damit zu tun, dass das Geistig vielleicht über die anderen Sinne, wir haben jetzt nur von den 5 Sinnen gesprochen, über den 6. und 7. Sinn kann das Kind unter Umständen den Großvater, der verstorben ist, am Küchentisch wahrnehmen und mixt das in sein Bild rein. Dann sagt ihm die Mutter, das stimmt nicht, der ist nicht da, du spinnst. Dann mit der Zeit glaubt er, was die Mutter sagt, weil das der Verstand ist, und dann sagt der Verstand, ich sehe den Großvater nicht mehr. Und von 5 an sieht das Kind den Großvater nicht mehr, obwohl er immer noch da wäre.
Also er wird quasi ausgeblendet?
Genau. Mhm. Weil die Regeln, die Spielregeln, die wir dem Verstand beibringen, was du sehen darfst und was nicht, die funktionieren so stark, dass das definiert, was wir tatsächlich sehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt die Tagebücher des Kolumbus. Das kennen vielleicht nicht alle unsere Zuschauer. Der Kolumbus hat ein Tagebuch geschrieben. Man nennt das auf dem Schiff ein Logbuch. Und er hat da ganz interessante Einträge gemacht und hat gesehen, dass als die ersten jamaikanischen Inseln angesteuert haben, haben die Einwohner die Schiffe nicht gesehen.
Aha.
Also die sind dann mit den Schiffen von den Strand gefahren, haben Anker geworfen und die Leute haben die nicht gesehen.
Mhm.
Dann waren die sehr erstaunt und haben gedacht, ja, wieso rennen die nicht an den Strand und kommen uns zu begrüßen? Dann sind sie mit einer Barke vom Schiff ans Ufer gefahren, sind ausgestiegen und da konnten die Eingeborenen diese Spanier sehen. Und dann haben die denen gesagt, wir sind mit einem Schiff da draußen, haben Leute auf die Barke genommen, die das Schiff sehen konnten, und dann plötzlich konnten die Leute vom Strand das Schiff sehen. Das heißt, wir sehen nicht objektiv, was ist, sondern wir sehen, was wir glauben, sehen zu können und zu dürfen.
Also
das ist ganz wichtig.
Wir denken in erlernten Konzepten.
Ja, und die Realität, die Wahrnehmung, die wir uns aufbauen, hängt von dem zusammen, was wir gelernt haben, was wir glauben, dass es das gibt. Und wenn es das nicht geben darf, sehen wir es nicht. Wahrnehmung ist eine hochsubjektive Geschichte.
Mhm.
Das ist ein bisschen verloren gegangen, weil die Wissenschaft uns heute sagt, was wir sehen, ist. Das ist nicht so einfach. Frag mal einen Hellsichtigen, der die Verstorbenen sieht, was er sieht, und der wird dir es beschreiben. Und dann können die Leute sagen, ja, das ist mein Großvater, der hat meinen Großvater gesehen. Und der medizinische Wissenschaftler würde dann sagen, das gibt's nicht, der spinnt. Wahrnehmung ist viel weniger mechanisch und biologisch, als wir denken. Und das führt mich zu einem weiteren Punkt. Nämlich, neben den 5 Sinnen wissen wir ja, es gibt ja noch den, bei uns sagt man den 6. Sinn und den 7. Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch kennt.
Den sogenannten 6. Sinn, ja. Der Instinkt, der vielleicht übersinnliche Sinn etwas.
Ja, genau. Oder, und das ist eben interessant, unser Verstand, ich, und unser Geist, ich, ist so gebaut, dass wir im Grunde übersinnliche Wahrnehmungen auch machen könnten.
Mhm.
Also der Verstand, der Einstein, der kann also nicht nur die Zahlen schreiben und sehen, sondern im Grunde genommen könnte er die Stimme des Kosmos hören mit übersinnlichen Fähigkeiten. Das ist angelegt in unseren Systemen. Also das Hellsehen, wenn du Verstorbene siehst, oder das Hellhören, wenn du mit Verstorbenen sprechen kannst. Es gibt Leute, ich habe die in der Praxis, die können einen Dialog führen mit verstorbenen Menschen. Das ist alles in unserem geistig angelegt, ist aber dort bei den übersinnlichen geistigen Fähigkeiten drin, und die sind bei uns natürlich nicht ausgebaut, die sind bei uns verkümmert.
Oder auch das Thema der Telepathie. Da höre ich immer mal gern wieder, ja, das ist eine geistige Fähigkeit. Sage ich, okay, einverstanden. Geist ist für mich immer etwas Feinstoffliches, eine Informations-, eine Energieebene. Aber was ist eine geistige Fähigkeit? Also dieser Frage gehen wir ja jetzt hier auf den Grund. Merkst du, man spricht immer so schnell profan darüber und man geht auch schnell darüber hinweg. Aber es mal in der Tiefe zu verstehen, habe ich jetzt gerade nämlich gemerkt, mit deiner Aussage der Wahrnehmung, ist doch wichtig. Machen wir mal ein Beispiel zu dem Kind von deiner Erzählung, das hat gut gepasst, das den Opa sieht.
Ja.
Für das Kind ist es ja real, es ist da in der Wahrnehmung. Jetzt sagen die Eltern, stell dich nicht an, das hast du dir nur eingebildet, so ist es nicht.
Ja.
Das Kind beginnt ja jetzt zu zweifeln an dieser Wahrnehmung, schiebt diesen geistigen Bereich weg, obwohl vielleicht das Kind in diesem geistigen Bereich, wenn es es weiter zulassen würde, eine Entdeckung machen würde.
Ja, genau.
Bedeutet, wir nehmen Menschen, wenn wir den Geist nicht verstehen, auch das Potenzial, ihren Geist selbst auszubilden.
Das stimmt, ja.
Weil wir damit nicht umgehen können.
Ja, weil unsere erwachsene Gesellschaft mit diesen Dingen nicht umzugehen weiß, oder? Und da muss man natürlich jetzt auch ein bisschen Geschichte kennen. Es gab eine Zeit mindestens in Europa, wo man vom Glauben her verfolgt worden ist, wenn man solche Dinge wahrnehmen konnte. Das heißt, das Kollektiv der Bevölkerung hat dann irgendwann gelernt, es ist tödlich, mitunter schlimm, mit Folter bestraft, wenn ich solche Dinge öffentlich sage. Oder und das erklärt mir heute, warum viele Menschen ihre spirituellen Aufgaben, Fähigkeiten nicht wahrnehmen können, weil in ihren Genen, in ihren Vorleben, die sie hatten, abgespeichert ist, du darfst nicht an diesen paranormalen, überbewussten Teil rankommen, weil dann gehst du dir an den Kragen.
Damals hat es uns ja genutzt. Hat es uns unser Überleben gesichert, indem wir diesen Bereich nach hinten gefahren haben.
Genau.
Wenn wir das Rad jetzt weiterspinnen, würden wir sagen, ja, aus der Zeit sind wir ja raus.
Glücklicherweise.
Jetzt, zum Glück, du sagst es. Jetzt könnten wir unseren Geist ja wieder mehr entwickeln.
Mhm.
Und da, glaube ich, bekommt die Diskussion jetzt auch eine komplett neue Richtung. Geistiges Denken, wenn wir darauf mal jetzt bleiben, bedeutet doch auch das Infragestellen von Konzepten, vergangenen Erfahrungen. Und dazu brauche ich meinen Geist, mein logisches Denken, meine Reflexion.
Mhm.
Jetzt könnte ich ja sagen, okay, vielleicht vor 100 oder 200 Jahren brauchte ich das Geistige nicht, so war eine Gefahr. Wie sieht es denn aber jetzt aus? Lass uns mal überlegen, ob wir das Geistige in unserer Welt jetzt wieder vielleicht etwas mehr hineinbringen möchten. Und jetzt beginnt wieder eine Entwicklung, wieder eine Revolution in Richtung der Einheit. Also der Geist ist sehr, sehr wichtig, um auch Dinge in Frage zu stellen und Entwicklungen voranzutreiben.
Absolut. Also das eine ist das Infragestellen, dass wir vielleicht die Konzepte, die man uns über Jahrzehnte, Jahrhunderte beigebracht hat, dass wir die vielleicht in ihrer Begrenztheit erkennen. Dass wir sehen, dass vielleicht die Religionen ein Gottesbild geschaffen haben, das für viele Dinge gar keinen Platz lässt, die aber wichtig sind, wenn wir in unserem Bewusstsein weiterkommen wollen. Dass wir dann eben nicht nur glauben, es gibt einen Gott, der uns sagt, ob wir jetzt uns weiterentwickeln dürfen, sondern dass wir wieder die Verantwortung übernehmen, dass wir sagen, wir sind ja selber Meister unseres Seins, und da gehört eben dazu, dass wir mehr denken, mehr Konzepte haben, mehr wissen, sehen, dass die Welt komplexer ist als einfach ein lieber Gott, der alles bestimmt, sondern dass wir ja selber viele Dinge bestimmen können. Das, denke ich, ist wichtig. Oder? Und dann, wenn wir diese Begrenztheit unserer Denksysteme, die wir heute haben, und da zähle ich dazu die Religionen, dann das ganze akademische Wissen, dann das ganze Alltagsdenken, das wir haben, weil vieles, was ein bisschen speziell ist, na, das gibt's nicht, die spinnen. Also, dass wir da wie sehr eingeschränkt sind, selber uns in einen Käfig reinsetzen, dass wir das mal überwinden. Und wenn wir das überwinden, dann kommt der nächste Schritt, dann müssen wir das Geist-Ich aufmachen für neue Dinge. Und das ist erfahrungsgemäß sehr schwierig, weil die Menschen denken ja, die Welt ist so, wie sie sie denken. Und wenn wir neue Dinge erkennen dürfen, müssen wir den Rahmen dessen, was wir als normal und richtig ansehen, sprengen. Und das ist ein großer Punkt, weil wenn wir in einen Bewusstseinswandel, den wir ja jetzt drin sind, wenn wir den aktiv nutzen wollen, müssen wir unser Wissen erweitern, wir müssen unsere übersinnlichen Fähigkeiten aktivieren, weil nur so sehen wir die Wesen, die uns in einer anderen Frequenz erwarten, können wir die wahrnehmen und mit ihnen sprechen. Da kommen also nicht nur Raumschiffe und werden uns retten, sondern ein Teil des Bewusstseinsaufstiegs erfolgt dadurch, dass du dein Wissen erweiterst, deine Fähigkeiten wahrzunehmen erweiterst und damit in andere Welten reinfassen, reinkommen kannst und dort diesen Bewusstseinswandel zusammen mit den Wesen, die das vorbereiten, aktiv mitgestalten kannst.
Cool. Ich glaube, das ist eine coole Motivation. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir unseren Geist ganzheitlich entwickeln? Und zwar nicht nur die logische, nicht nur die kreative, die übersinnliche oder die Körperebene unseres Geistes, sondern wie können wir diesen ganzheitlich, kohärent, also verbunden nutzen, um vielleicht noch mehr Geistiges zu erschaffen?
Mhm. Ich denke, dass ich dazu nicht alle möglichen Antworten kenne, aber ich kann dir welche nennen. Also mal wichtig ist, dass das Geist-Ich, der Verstand, im Grunde sich immer in dem Kreis dreht von dem, was er weiß.
Mhm.
Also ist es eine essentielle Geschichte, dass wir den Menschen Wissen über den Aufbau von Körper, Seele und Geist vermitteln. Weil wenn sie mehr über diese Zusammenhänge wissen, können sie sich neu orientieren. Also es ist ganz wichtig, technisches Wissen, sachliches Wissen über das Funktionieren von Geist und Seele zu bekommen, dass man überhaupt sich auf die Reise macht, diese Dinge zu entdecken. Oder und dann gibt es da einen ganz interessanten Teil. Das Geist-Ich kommt auf den intuitiven, paranormalen Wissensbereich in der Regel durch die Zusammenarbeit mit dem Seelen-Ich. Also wenn der Mensch ruhig wird, sich auf seine Seele einstimmen kann und die Seele Kontakt aufnimmt mit dem Geist, dann kann das seelische Informationen, das es in diese Inkarnation mitbringt, in den Geist hochladen. Und dann kann das geistig sagen, okay, Moment, still. Bitte mal alle herhören. Nein, bitte mal alle still sein. Ich muss mal hören, was meine innere Stimme jetzt sagt. Und dann kommt aus dem seelischen Information und die gibt dir dann Teile des intuitiven Wissens, das eben spirituelles Wissen ist, werden dann von unten nach oben hochgeladen. Also ist eine Möglichkeit, das geistig auf der intuitiven Seite zu füttern, indem man in die Ruhe geht, mit der Seele Kontakt aufnimmt und diese Hektik im Außen runterfährt. Viele sagen ja, ich habe auch schon Bücher geschrieben, Künstler sagen ja oft, dass sie Phasen brauchen, wo sie ganz ruhig sind. Und dann kommen irgendwie wie die neuen Ideen für die nächsten Kapitel, für das Bild, oder? Und da werden aus dem Seelen-Ich Dinge hochgeladen ins Geistig, ins intuitive Verstehen, ins übersinnliche Wahrnehmen. Das ist eine Möglichkeit, wie wir lernen, unser Geistig umfassender zu nutzen.
Also einfach sich in Ruhe hinzusetzen, mal auch wirklich für sich zu sein und beginnen zu denken. Es muss ja gar keine wirkliche Richtung erstmal anstehen, aber einfach mal beginnen, über die Sachen nachzudenken, die mich beschäftigen. Wenn ich neue Ideen entwickle, wenn ich ein Interview vorbereite oder, dann gehe ich auch in die Ruhe, in die Stille, Einsamkeit. Ich kann es nicht haben, jemanden um mich herum in dem Moment zu haben.
Ja.
Also ich muss dort wirklich raus und dann hilft es auch nicht, dass derjenige still ist oder mich nicht anspricht. Das hilft dabei nicht. Nee, ich muss da für mich alleine sein, um diesen Zugang wieder bewusst Aufmerksamkeit zu geben.
Ja,
und dann denke ich manchmal einfach drauf los. Ich meine, unser Denken kommt und geht ja, oder? Man muss man ja nicht immer alles so wichtig nehmen. Also beginne ich jetzt mal in die Richtung zu denken und merke aber, dass wenn ich mich diesem Kanal benutze, meinen Geist wieder in den Vordergrund stelle, innerhalb relativ kurzer Zeit, 5 Minuten, zu sehr tiefen Gedankengänge auch komme. Also es ist schon etwas Bewusstes, was wir ausführen. Denken geschieht uns nicht nur, sondern wir können es auch bewusst nutzen.
Ganz genau, das denke ich schon. Oder und die Gefahr ist in unserer Gesellschaft mit diesen Handys und dieser Erreichbarkeit und dieser Präsenz von Bildschirmen überall, ist ja schon das Problem, dass wir immer in einem außengelenkten Denkdiskurs sind. Wir werden immer von außen abgelenkt.
Wir werden abgelenkt.
Mhm. Ja, oder und das führt uns dann ins Außen und nicht ins Innen. Und das verstärkt dann die Verstand-Ich-Aufstellung. Wir schauen, was im Außen ist. Wir orientieren uns an den Dingen, die wir wissen und kennen, die man anfassen kann. Oder, und es geht dann wie zu kurz, dieses nach innen schauen, und das wäre schon wichtig. Wenn man beispielsweise schaut, Naturvölker, wie die leben, haben die oftmals, sind die 8 Stunden am Tag, machen die Siesta.
Mhm.
Also diese indigenen Völker, die sind sehr viel in der Ruhe und verarbeiten, wie du sagst, das, was sie gesehen haben. Und dann, das lernt man beispielsweise im Zen. Ich habe lang dieses Sitz-Zen gemacht, wo man so still sitzt. Dort richtest du den Gedanken auf etwas ganz Klares. Zum Beispiel, ich zähle immer nur auf 1 bis 10 und von 1 bis 10, damit du nicht zu tief in Gedankenwelten reinkommst und sich das Seelen-Ich, das Intuitive, wie einschleichen kann, dass es Platz gibt, dass überhaupt in unseren Geist, in unserem Verstand, in unserem Denken, in unserem Bilderwahrnehmen Dinge einschleichen können, die von außerhalb oder von innerhalb, von tiefer innen reinkommen können.
Mhm. Also unser Geist-Ich oder unser geistiges Denken könnte etwas mit Logik zu tun haben, Verstand, Kreativität, Bilder, Intuition, Wahrnehmung, Pläne entwickeln, Konzepte in uns, Vergleiche, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Also alles das, was Wörter vielleicht auch am Ende des Tages produziert, es in eine gewisse Form bringt, könnte ich mir vorstellen, ist doch Denken, oder?
Genau.
Alles zusammenzubringen.
Genau. Wir haben angefangen, eine Landkarte des Geistigs zu machen. Wir haben oft Leute, die kommen zu uns und dann wird uns gesagt durch ihre Seelenführer, dass im Geistig ein Defekt ist. Und mit der Zeit sammelst du immer, was defekt sein kann im Geistig, und so kriegst du wie eine Landkarte hin. Und In diese Landkarte gehört neben dem logischen Denken, dem Alltagsdenken, dem Schulwissen, was du dir aneignest, der Wille gehört dazu. Ein starker Wille, reine geistige Geschichte. Und dann gehören da noch interessante Dinge dazu, wie die Erinnerungen. Also die Erinnerungen, was mal gewesen ist, das ist im Geistig abgespeichert. Oder? Und wenn du vergangene Leben hast beispielsweise, das sind Erinnerungen. Und wenn du über die Seele in die Intuition gehen kannst, kannst du die Bilder aus anderen Leben, im Grunde genommen die Erinnerungen, die kannst du holen. Und interessant ist, was in dieser Landkarte auch noch drin ist, sind zwei Dinge. Die haben wir jetzt noch nicht genannt. Das eine ist die Fantasie. Also sich etwas vorstellen, eine Geschichte zu entwerfen, eine Sonate zu entwickeln oder irgendein Kunstwerk zu bauen, diese Fantasie, die es braucht, die ist auch ein Teil des Geistigs. Mhm. Und was wir gesehen haben, ist die mentale Schöpfungskraft, dass man sich die Augen zumachen kann und sich etwas vorstellen kann. Ich konstruiere jetzt in Gedanken eine Brücke über einen reißenden Fluss. Diese mentale Imaginationskraft, die gehört auch zum Geistig. Aha. Das ist so in etwa, sage ich jetzt mal abgerundet, was heute uns bekannt ist, was zum Geistig für Fähigkeit gehört.
Viele Punkte.
Viele Punkte.
Ich glaube, du hast noch eine Folie mitgebracht. Kann das sein?
Ja, komm, wir schauen mal, ob wir da
schalt noch irgendwas finden. Schalt doch gerne mal genau noch um.
Schau mal.
So, haben wir da etwas noch nicht genannt?
Ja, wir könnten vielleicht noch darauf hinweisen, haben wir in vergangenen Filmen auch gemacht, dass viele Menschen Körper, Seele und Geist, die drei Anteile, nicht gleichmäßig entwickelt haben. Mhm. Die einen haben zwar ein Riesenauto, aber keinen rechten Fahrer und vergessen, dass hinten einer sitzt. Bei den anderen ist es so, dass der Fahrer einfach alles denkt und glaubt, er sei der Einzige, das Auto geht kaputt, der hinten schläft ein, weil er nichts zu essen hat. Und wenn jetzt ein Mensch das geistig sehr stark entwickelt hat, das ist in unserer Gesellschaft nicht so selten, dann schauen wir uns doch mal an, wie sieht der aus. Gehen wir auf die Folie. Das Geistig ist eine rein feinstoffliche Geschichte. Man kann das Geistig nicht auseinanderschneiden, nicht vermessen. Es ist feinstofflich. Und bei einem Mensch, der das Geistig stark entwickelt hat, ist dann häufig der körperliche und der seelische Aspekt etwas zu kurz gekommen. Die denken dann eben nur. Oder, und in unserer Welt, kommen wir auf den dritten Punkt auf dem Bild, dann ist oft das Verstandig sehr stark entwickelt. Und diese Menschen sind dann vielleicht Verstandesmenschen, wie die Akademiker, sind Kopfmenschen, die immer nur denken und Kontrolle haben wollen, sehr starke Willensmenschen, sind Erfinder und sind Menschen in der Regel mit großem Wissen, weil sie ihren Verstand füttern. Und die Beispiele, dass man sich das vorstellen kann, Menschen, bei denen diese drei Teile nicht im Gleichgewicht sind, sind vielleicht so das typische Bild des zerstreuten Professors. Mhm. Der hat irgendwie die falschen Schuhe an oder verschiedenfarbige Socken, ist aber schon in seiner Welt weit fortgeschritten und denkt an Dinge, an die noch gar niemand denkt und isst dann gewissermaßen mit dem Kaffeelöffel die Suppe, weil er nicht merkt, dass es gar nicht ein Suppenlöffel ist. Dann die ganzen Forscher, die eben den Verstand im Wissen suchen, dann die Kontrollfreaks, die alles unter Kontrolle haben wollen, die zweimal schauen müssen, ob jetzt geschlossen ist oder nicht, oft Menschen im Geistig, dann die Manager, die müssen ja alles im Griff haben, oftmals auch Menschen mit körperlicher Einschränkung, die sich körperlich nicht entfalten können, kompensieren das in einer Überentfaltung des Geistigs. Also an solchen Dingen kann man dann erkennen, ist ein Mensch vielleicht etwas zu stark auf das Geistige ausgerichtet.
Aber jetzt kann ich meinen Geist ja nicht zurückentwickeln. Und wenn wir uns jetzt dein Konzept der Trivolution ansehen, bedeutet es ja, eine Einheit, eine Trinity zwischen all den drei Bereichen Körper, Geist und Seele aufzubauen. Bedeutet es jetzt, dass meine anderen Bereiche, wenn ich sehr, sehr stark dort ausgeprägt oder gebildet bin, ich diese ebenfalls genauso stark ausprägen muss? Oder ist es auch kein Problem, wenn die ein bisschen schwanken? Bedeutet, mit was komme ich auf die Erde? Was ist mein Potenzial? Müssen alle gleich groß sein, um die Einheit herzustellen?
Damit wir eben in diesen Trivolutionsprozess kommen, wo alle drei Anteile, Gelb Geist, Rot Körper, Blau Seele, miteinander harmonisch zusammenarbeiten können, ist nicht unbedingt wichtig, dass alle drei Teile gleich groß sind, sondern dass alle drei Teile in dem Maße entwickelt sind, wie du sie in dem Moment, wo du jetzt gerade bist, brauchst. Das kann also sein, dass du mit 25 eine Trivolution hast, in der der Körper einen größeren Anteil hat, als wenn du 70 bist, nicht mehr so viel rausgehst und vor allem in einer Denkwelt drin bist. Also die Harmonie dieser drei Teile, die verändert sich über die Zeiten der Lebensspanne. Das ist nicht immer gleich. Und dann ist es so, dass Menschen, die vor allem geistig arbeiten sollen, bei denen ist natürlich das geistig grundsätzlich schon mal ein bisschen größer ausgebaut. Jeder hat da sein eigenes Setting, seine eigenen Höhen der Säulen, Körper, Seele und Geist. Das ist individuell sehr unterschiedlich und variiert zudem über die Zeit. Mhm. Wichtig ist aber, dass du wie dein System fragen kannst, seid ihr drei, Körper, Seele und Geist, im Moment in einer Harmonie eingestellt, in der ihr zusammen arbeiten könnt. Und dann kommt eben diese Dreiheit in Evolution, die Entwicklung dieser drei Teile, die Trivolution, und die kann dann entstehen. Und es kann sein, dass du die mit 30 Mal hast, dann entwickelst du dich ein bisschen schief, gehst zu fest in den Kopf, dann schaltet die Trivolution wieder aus und mit 50 merkst du das und schaltest sie wieder ein. Mhm. Verstehst du, das ist ein Spiel, so wie in einem musikalischen Trio, einmal fällt die Geige aus, einmal singt der Sopran alleine, das kann immer wieder ändern.
Also fließend und vor allen Dingen auch sehr situationsbedingt. Bedeutet, wenn wir einen Bereich sehr stark ausgebildet haben, oder auf der Gegenseite bedeutet es jetzt einen anderen Bereich eher nicht so stark, dann hat es schon einen Grund. Dann müssen wir halt gucken, und das finde ich gut, deinen Hinweis, uns selbst zu fragen, wofür wir im Moment diesen stark ausgebildeten Bereich gerade brauchen könnten.
Ja.
Da einfach wieder in die Innenschau zu gehen, in die Selbstreflexion zu gehen. Mhm. Und dann ist es ja wie alles, wir haben festgestellt, Schwarz-Weiß-Denken gibt es zwischen uns beiden nicht. Und ich glaube, es wäre schön, wenn die Zuschauer vielleicht auch dieses Schwarz-Weiß-Denken mal etwas kritischer beobachten können. Den Fehler hatte ich nämlich auch ewig lang gemacht. Bedeutet, alles ist im Fluss. Bedeutet, wir sind schon in einer Bewegung und es ist nie zu spät und nie zu früh, dorthin zu schauen.
Absolut.
Ich glaube, die Konzentration auf diese Bereiche wieder zu lenken, ist ein großer Vorteil der Trivolution.
Ja, weil du dann dich wie ein Wesen wahrnimmst, das aus drei Rädern besteht, aus drei Teilen, und dass die ja eigentlich, dass das dieses Gespann, das Taxi mit dem Fahrer, mit dem Fahrgast und dem Auto am schnellsten ans richtige Ziel kommt, wenn alle drei miteinander reden können. Oder wenn du mal überlegst in unserer Gesellschaft, wir kommen aus dem Blauen, wenn wir Kinder sind, dann sind wir Seelen-Ich-Menschen. Dann kommen wir in die Schule, dort trainieren wir in der Regel den Geist und den Körper, mit dem Turnen und dem Sport beispielsweise. Und häufig ist es so, dass wenn wir dann mal 35 bis 42 sind, dann kommt im Grunde das Leben mit der Bitte auf uns zu, dass wir doch den seelischen Anteil wieder verstärken. Bei den meisten von uns geht eben durch die Leistungsgesellschaft, durch den Sport, durch das Gewinnen, durch die Leistung, geht der seelische Anteil viel zu stark zurück, schaltet irgendwann ab, dann schaltet die Trivolution ab und dann sind wir mit Geist und Körper unterwegs, aber nicht erfüllt. Weil der hinten, der wissen müsste, wo die Reise hingeht, hat ja nichts mehr zu bestellen. Oder? Und das ist schon so, dass wenn man um diese drei Dinge weiß, um die Verbindung dieser drei Dinge, dann ist es viel einfacher, sage ich jetzt mal, sich spirituell zu entwickeln. Wenn man von der Seele nichts weiß, aber viel von spirituellen Konzepten, dann wird man im Denken und im Willen sagen, ich will gesund werden, ich will das erreichen. Die Frage ist, vielleicht will die Seele das gar nicht erreichen.
Oder vielleicht kannst du den Wert, der dafür nötig ist, das Authentische in diesen Gedanken ja gar nicht hineinpacken. Weil es hier oben ist, du wie ein Schauspieler in der Welt jetzt unterwegs bist und sagst, ja natürlich, mein Kopf sagt, aber das möchte ich.
Ja.
Aber das Ganze jetzt mit Gefühl, mit Wert, mit Leben zu versehen,
ja,
ist ja dann sicherlich der Anteil auch der Seele.
Genau.
Und wenn ich jetzt sage, wir brauchen den Körper dazu, um dieses dann auch zu verwirklichen, dann haben wir eigentlich die Einheit, die ineinander greift und deine Trivolution perfekt beschreibt, oder?
Genau. Und das ist dann, sage ich, der bewusste Mensch. So heißt mein Buch ja auch, der bewusste Mensch. Der hat diese drei Teile und er weiß, meinen Verstand setze ich ein, um meine blauen Lebensziele zu erreichen. Mhm. Und der Körper hilft mir, rot, das in die Welt zu bringen. Das ist dann der bewusste Mensch. Und leider stellen wir fest, ganz nüchtern als Therapeuten, dass bei den meisten Menschen, die zu uns in die Praxis kommen, diese Trievolution gar nicht eingeschaltet ist. Und das ist nicht eine Kritik an unseren Zuschauern, an uns Menschen, sondern das ist ein Fakt, dass wir in einer Welt leben, in der wir etwas einseitig entwickelt werden. Und in dieser einseitigen Entwicklung stranden wir dann wie Walfische irgendwo am Strand und wissen nicht, wie wir eigentlich wieder flott kommen.
Jetzt kann man in deine Praxis in die Schweiz kommen. Man kann dich auf YouTube entdecken, man kann dein Buch lesen. Es gibt sehr, sehr viele Publikationen von dir. Du bist wirklich ein Name in der Schweiz, Dr. Michael Treiner. Wie ist es denn? Bildest du Menschen in dem Bereich auch aus?
Wir haben gesehen, dass die Nachfrage nach dieser tieferen Erkenntnis, wie Menschen funktionieren und der tieferen Lösung von Störungen, dass diese Nachfrage riesig ist. Menschen sind heute bereit, nicht nur Pillen zu schlucken, sondern zu verstehen, warum sie depressiv sind, warum sie nicht erfüllt sind. Und dazu braucht es eben alles dieses Wissen. Und wir haben dieses Wissen ja nicht theoretisch entwickelt, sondern weil wir Menschen in der Praxis hatten, die diese Probleme haben. Und wir haben einfach aufgeschrieben, was die haben, haben Karten gemacht, wie die Seele funktioniert, wie der Geist funktioniert. Ich bin dann der Methodenmensch, der das zu Bildern zusammengebaut hat. Und wir haben dann gemerkt, um den Menschen gerecht zu werden, die diese Entwicklung machen wollen, brauchen wir Leute, die das können, die wissen, wie man das macht. Und wir bilden Therapeuten aus, die das lernen können. Wir machen das in einem Schnellverfahren, wo wir Therapeuten nehmen, die schon therapeutisch eine Grundausbildung haben. Denen bringen wir das dann bei. Sind das Kraniosakraltherapeuten, Osteopathen? Sind das mit Massageleute? Sind das Schamanen? Unabhängig von der Provenienz, wo sie herkommen, bringen wir das denen bei und wir bringen auch den Leuten, die nicht Therapeuten sind, dieses ganze Wissen bei in anderen Kursen, weil wir ganz eindeutig glauben, dass wenn unsere Zuschauer das notwendige Wissen haben, wie sie funktionieren, dann auch den Willen und die Lust haben, sich ganzheitlicher zu entfalten. Man kann ja nur das suchen, was man mal gesehen hat und weiß, dass es das gibt. Man kann nicht Dinge in sich entwickeln und suchen, von denen man noch nicht einmal weiß, dass es sie gibt. Und deshalb machen wir diese Kurse.
Und noch gar kein Konzept dafür hat, wie jetzt passend zu dem Thema mein Geist-Ich.
Genau.
Ich denke, wir konnten da wirklich jetzt mal ein bisschen Licht reinbringen. Das war eine sehr belebende Diskussion, finde ich.
Absolut.
War sehr schön jetzt auch hier in diesem Format Wissenschaft trifft Bewusstsein, diese zwei Bereiche mal zusammenzubringen.
Genau.
Jetzt hast du aber noch was mitgebracht. Denn wenn Mr. Trinity in seinen drei Kräften vereint ist, ich würde die Regie nochmal bitten, kurz das Bild einzublenden. Wenn Mr. Trinity jetzt in seinen drei Kräften vereint ist, sagst du, jetzt geht's erstmal los.
Ja, genau.
Und das ist hier der grüne Bereich.
Ja, genau.
Da gehen wir noch in der nächsten Folge mit drauf ein, aber gib uns doch mal einen kleinen Spannungsbogen. Sei so frech.
Also offenbar ist es so, dass diejenigen Wesen, die den Menschen entworfen haben, und ich denke jetzt nicht an einen alten Mann mit weißem Bart, sondern an hochentwickelte Wesen, die unsere biologischen Systeme entwickelt haben, die haben uns so entwickelt, dass wir im Grunde genommen in Verbindung mit unserem höheren Selbst stehen sollten. Weil wir Menschen, wir sind nicht in uns geschlossene Systeme, sondern ganz im Gegenteil, wir sind das Anhängsel wie eine Marionette von einem Puppenspieler. Und der Puppenspieler, der uns hier in diesem Taxi leben lässt, dieser Puppenspieler, das nennen wir in unseren Modellen das höhere Selbst. Mhm. Also heißt das, wir sind gar nicht so allein hier und so abgeschlossen, wie wir das im modernen Weltbild verstehen, sondern wir sind wie die Verlängerung eines größeren Wesens mit einem Körper, mit Haaren, mit Sommersprossen, mit blauen Augen, was immer. Und eigentlich wurden wir so gebaut, dass wir mit diesem höheren Geistwesen in Verbindung stehen können und von dem die Regieanweisungen bekommen, was wir hier unten machen. Und wenn der Mensch in diese Trievolution kommt, dann geht wie eine Türe auf, dass der Mensch diese Verbindung zum höheren Selbst wieder bekommt und dann werden wir höhere, bewusste Wesen. Das, was ich der bewusste Mensch nenne.
Ist das der Bewusstseinswandel, der ansteht, von dem viele Mystiker sprechen, von dem du auch überzeugt bist, dass er die nächsten 5 bis 10 Jahre eintreten wird? Die Verbindung wieder in höhere Bewusstseinsebene? Oder wie würdest du das?
Ich würde das genauso sagen, oder? Vielleicht herrscht da auch eine große Verwirrung bei den Menschen, dass sie denken, wir müssen hier mit unserer Körper-Seele-Geistmaschinerie, die wir jetzt haben, in ein hohes Bewusstsein kommen. Es kann sein, dass ich da die Leute ein bisschen enttäuschen muss. Aus unserer Sicht ist es gar nicht möglich, dass unser Bewusstsein so hohe Wellen schlagen wird, weil unser jetziges Körper-Seele-Geist-System wie viel zu niedrig blockiert ist. Oder und ein Teil des Bewusstseinswandels, der wird gar nicht in dieser Körper-Seele-Geist-Struktur passieren, sondern in der Verbindung mit dem höheren Selbst, das uns wie eine neue Bewusstseinsform reinlädt, in der wir dann andere Dinge wahrnehmen können. Und wir haben zu Beginn der Sendung gesagt, das, was wir sehen, ist ja nicht das, was ist, sondern das, was wir sehen, ist das, was wir glauben, dass es sein kann. Und wenn unser höheres Selbst uns andere Filter in unser Bewusstsein eingliedern kann, können wir plötzlich andere Dinge wahrnehmen und möglicherweise als Körper, Seele, Geistwesen in ein höheres Bewusstsein aufsteigen durch diesen Eigenprozess mit dem höheren Selbst. Ist das verständlich?
Ja, aber eine kritische Frage, wenn du gestattest. Warum sollten wir das tun?
Naja, das muss man nicht. Jeder ist frei. Wir können uns die Kopfhörer wieder in die Ohren stecken. Wir können Sportrundschau schauen. Wir können uns den Genüssen von Kaffee und Alkohol hingeben. Jeder ist frei. Aber ich weiß einfach aus Erfahrung, dass da draußen im Publikum ganz viele Tausende, Zehntausende Menschen sind, die das eben möchten. Die sagen, wie zum Donner komme ich aus dieser Beschränktheit raus? Und für die ist das genau der richtige Weg.
Wir sind ja auch hier bei Time of Change.
So ist es.
Cool. Hast du noch etwas zu ergänzen oder?
Nein, ich glaube, das ist wichtig, was wir besprochen haben. Und ich möchte den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben, seien sie geduldig mit sich. Wir können nur das verstehen, was man uns hier beigebracht hat, und das ist eben recht wenig. Im Sinne einer spirituellen Entfaltung sind wir noch Primarschüler. Und da muss man geduldig sein mit sich und man darf dann nicht erwarten, dass ich einfach aus dem, was ich jetzt schon bin, die höchste Erleuchtung erreichen kann, weil uns fehlen noch ganze Teile, die wir noch einschalten, erkennen müssen, damit wir überhaupt in dieses Bewusstsein reinkommen können. Das gibt auch eine gewisse Demut, eine gewisse Geduld und das Verständnis, die Welt ist komplexer, als wir im Moment glauben, und es braucht Zeit, Zuversicht und Entdeckergeist, um höher bewusst zu werden.
Schön. Und ich denke, gerade zu diesem Bereich des Geist-Iches oder das geistige Denken konnten wir in dieser Sendung bestimmt noch mal etwas aufklären. Ich bin gespannt, wirklich sehr gespannt, wo die Reise die nächsten 5 bis 10 Jahre hingeht. Und nach diesen Interviews, die wir jetzt geführt haben, hast du mir wirklich einen tiefen Einblick in die Entwicklung einer Persönlichkeit gegeben, eines Bewusstseins, einer Trinity, und hast mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet, Michael.
Schön, freut mich.
Ich war nämlich auch immer so der geistige Typ und ja, man benutzt diese Wörter einfach immer nur, gell? Und man sagt, ja, das ist doch der Weg und ich muss ja meinen Geist ausbilden und ja, dass da aber noch viel, viel mehr dazu gehört. Und wir hier auf dieser Erde uns vorbereiten können für den Wandel der Zeit, der anscheinend wirklich ansteht. Der für dich ansteht, wenn du dich dafür entscheidest und vorbereitet bist.
Genau, wenn du das willst.
Und uns damit zu einer Ebene verbinden oder aufsteigen können. Ich glaube, da fehlen die Worte, was da dann möglich ist, oder? Das müssen wir ja erfahren.
Ja, genau, weil es ist für uns vielleicht nicht mal denkbar.
Ja.
Weil wir zu kleine Gehirne haben, zu kleine Vorstellungsvermögen. Ich sage dann immer, unser Gehirn ist, linde gesagt, ein Spatzenhirn. Und mit einem Spatzenhirn kannst du dir die Welt nicht vorstellen.
Ja. Aha. Vielen lieben Dank, Dr. Michael Treiner.
Gerne, Tobias.
Für diese spannende Sendung.
Ja, schön.
Und in der nächsten Sendung werden wir im höheren Selbst münden und in der Bewusstseinsebene darüber. Schauen wir uns mal an, was da dahinter stecken könnte.
Wunderbar. Das freut mich.
Ich freue mich drauf.
Gut.
Ja, ihr Lieben, vielen Dank wieder fürs Einschalten bei timeofchange.tv. Und ich denke, wir könnten uns alle auf eine Zeit vorbereiten, die uns sicherlich die nächsten Jahre bevorsteht. Und einen großen Bereich dazu haben wir jetzt in diesem Interview nochmal mehr durchleuchtet, unser geistiges Denken. Kommentiert doch gerne mal, ob euch diese Reihe in eurem Leben weiterbringt. Würde mich sehr interessieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich aufs nächste Mal mit euch und Time of Change TV auf neue spannende Gäste. Danke.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.